Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Transform-Podcast von Digital Compact. Mein Name ist Jörg Kaczmarek und heute geht es um ein super spannendes Thema. Wir lernen nämlich von unserem Unternehmen, was wir die ganze Zeit hier in diesem Format begleiten, den guten Fissmann, wie man sein eigenes Geschäftsmodell erweitert oder auch sogar mal ablöst. Ja, das heißt, ihr werdet aus diesem Podcast mitnehmen, wie kann ich eigentlich in meinem Unternehmen die Risikoaversion, die man ja ganz oft hat, wenn ich ein bestehendes Unternehmen bin mit einem erfolgreichen Geschäftsmodell, überkommen und vielleicht sogar Kannibalisierungsängste, die auch aufkommen werden, werdet ihr bei dem Thema merken, überwinden. Ja, also wie gewinne ich Stakeholder, wie gehe ich dabei vor, wie mache ich das? Und hier habe ich wieder mich direkt an der Front bedient und sitze gegenüber von dem guten Thomas, den man liebevoll Tommy nennt, habe ich gelernt, oder?
Richtig.
Erzähl doch mal ein, zwei Sätze zu dir, wer du bist, was du machst, wie dein voller Name ist, seit wann du hier bist.
Ja, also mein voller Name Tommy Pieler, bin seit jetzt knapp über 2 Jahren bei Fissmann und dort Geschäftsführer der Fissmann Solutions and Services, einer Tochtergesellschaft, in der wir ein neues Geschäftsmodell, eine Dienstleistung für Fissmann entwickeln, die unter dem Brandnamen Fissmann Wärme läuft. Was ist das genau? Das ist im Grunde Heizung mieten statt kaufen. Das heißt also, anstatt irgendwie traditionell, wie Fissmann das eben im Kerngeschäft macht, deine Heizanlage zu kaufen, kannst du bei uns einen ungefähr 10-jährigen Vertrag abschließen, eine Monatsrate bezahlen und bekommst deine Heizung, eine neue Fissmann-Heizung eingebaut und bekommst darüber hinaus noch Zusatzservices wie beispielsweise Betriebsgarantie und auch Energielieferung.
Gib uns mal ein Gefühl von bis, was kostet eigentlich so eine Heizung, wenn man die kauft? Vom kleinsten bis hin zu irgendwie den richtig verrückten Wasserstoffzellengetriebenen mit Solar- und Atomstrom gebauten.
Genau, also in Deutschland ist also erstmal so, Fissmann ist in einem zweistufigen Vertriebsmodell. Das heißt also, wir setzen nicht die Endkundenpreise, das machen unsere Fachpartner, die Installateure, da greifen wir auch nicht ein. Aber wenn man sich mal so im Internet umguckt, inklusive der Installation, als Endkunde kostet so eine Heizung, geht vielleicht los. Das günstigste ist vielleicht hier in Berlin so eine Gasetagenheizung in einer vielleicht kleinen Altbauwohnung, startest du vielleicht so 3.500-4.000 Euro. Und dann muss man sagen, nach oben gibt es natürlich keine Grenze. Wir sind jetzt mit unserem Modell hauptsächlich im Einfamilienhausbereich tätig, sind vielleicht kleine Mehrfamilienhäuser. Ja, da stößt du meistens schon so bei 20.000, 25.000 Euro an die Obergrenze. Aber je nachdem, was für Komponenten eingebaut werden, da kann das auch noch deutlich teurer werden.
Ihr Lieben, an dieser Stelle noch ein spannender Tipp. Ich habe es schon selbst erlebt, vielleicht ist es euch auch so gegangen, dass wenn starkes Wachstum in einem Unternehmen einsetzt, auf einmal die HR-Prozesse explodieren. Ja, sowas wie Bewerbermanagement kommt auf, Stellenausschreibung, Urlaubsanfragen und es wächst einem über den Kopf. Vielleicht seid ihr auch in so einer Situation und Personalverwaltung will ja wirklich professionell aufgestellt sein, dann könnte unser Partner Personio für euch interessant sein. Personio ist ein HR-Betriebssystem, also im Prinzip eine ganzheitliche Software für Personalverwaltung und Bewerbermanagement. Und ich würde mal sagen, von 10 bis 1000 Mitarbeitern kann man das als Unternehmen ganz hervorragend nutzen, um genau das zu ordnen. Das Ganze funktioniert als cloudbasierte Anwendung, die auch auf mobilen Endgeräten nutzbar ist. Und HR-Managern bietet sich so die Möglichkeit, Mitarbeiter in einem zentralen Tool zu rekrutieren, zu verwalten und zu entwickeln. Ja, also so ein bisschen so die Alleskönner-Lösung für HR, denn ihr könnt dort individualisierbare Karriereseiten erstellen, auf über 250 Jobbörsen Stellen ausschreiben, eine digitale Personalakte für jeden Mitarbeiter anlegen oder auch die vorbereitende Lohnbuchhaltung durchführen. Und wenn ihr Personio exklusiv 14 Tage kostenlos testen wollt, dann geht doch einfach auf personio.de/digitalkompakt. Okay, also wenn man wie ich so ein kleines Chalet hat, dann ist ein bisschen... Ein bisschen strammer.
Genau.
Wir sind ja mittendrin, da will ich ja mit dir hinaus drauf, dass das sozusagen brutaler Kerngeschäftsbereich ist. Also ihr seid ein Heizungsunternehmen. Das ist, was ihr im Kern tut. Und wir reden hier von Assets, die sozusagen schon viel Geld kosten. Und dann kommt jemand bei euch um die Ecke, und da musst du vielleicht auch mal die Genese erzählen, wie es dazu kam, und sagt auf einmal, okay, die Heizung, die wir verkaufen seit Jahrzehnten, über Generationen hinweg, die können wir jetzt eigentlich auch quasi leasen oder vermieten. Ne? Also du kaufst sie quasi in Raten mit einem Vertrag. Also das mal als kleinen Ankerpunkt, von was wir eigentlich reden. Und erzähl doch mal, wie kam man auf diese Idee? Also es ist ja fast ein bisschen, also Harakiri will ich nicht sagen, aber es ist auf jeden Fall innovativ und mutig.
Ich glaube, die Idee an sich ist nicht so abwegig. Wenn du dir irgendwie andere Bereiche anguckst, wo private Endverbraucher höhere Investitionen machen, gibt es ja in vielen Branchen so Modelle, wo du also irgendwie Monatsraten zahlst. Ja, erstmal ist das das Thema Absatzfinanzierung. Du guckst ja die Automobilbranche an, irgendwann kamen Leasingmodelle und die sind heute sogar das dominierende Modell, wenn du eigentlich ein Auto fährst. Und da kannst du dir natürlich dann, wenn es beim Endverbraucher um solche solche Investitionssummen geht, wie bei einer Heizung, kannst du dir natürlich auch als Hersteller überlegen, ja gut, vielleicht würde das schon Sinn machen, auch so ein Finanzierungsmodell zum Zwecke der Absatzfinanzierung anzubieten. Und gleichzeitig merkst du irgendwie auch im Markt, vielleicht gibt es halt Bedürfnisse, die über die reine Finanzierung hinausgehen. Und was kann ich da für Dienstleistungen machen, die auch nachgefragt werden? Und deshalb bieten wir halt diesen Dienstleistungsstrauß an. Und das hat man sich schon sehr früh überlegt. Also schon vor einigen Jahren, ja, gab es so die ersten PowerPoint-Slides, die ersten Board-Meetings. Ja, wir brauchen eigentlich eine Absatzfinanzierung. Wie kann man das eigentlich machen? Und man hat dann auch vor schon wirklich etlichen Jahren mal so ein Modell eingeführt, rein mit einer Finanzierung. Allerdings mit einer, ja, nicht besonders guten User-Experience, und das dümpelte so ein bisschen vor sich hin. Und ja, wir sind ja hier im Podcast. Du hast ja schon einige Protagonisten irgendwie auch schon hier mal interviewt. Bei Fissmann weht ja bekanntlich seit einigen Jahren ja eben doch der Geist der Innovation, sage ich mal. Und in dem Zuge wurde dann auch gesagt, ja, das Thema hat potenziell so eine strategische Wichtigkeit für uns. Lass uns das doch mal nochmal neu anfassen und irgendwie auch in dem Kontext unserer Transformation und ja auch mit dem Personal, das da irgendwie an Bord kommt, nochmal neu denken und vielleicht auch ein bisschen strategisch angehen.
Aber war das bei euch jetzt ein Bottom-up-Thema, was sozusagen, weiß ich nicht, von den Heizungsinstallateuren kam, von der Front, die gesagt haben, ey, wir müssen da was machen? Oder war das top-down, dass ihr eher gesagt habt in der Führung, hey, lasst uns doch mal Alternativen denken, neue Wege gehen?
Ja, muss man sagen, schon eher so ein Top-Down-Thema tatsächlich. Also hat man sich schon irgendwie im Top-Management gedacht, ja, wäre geil, wenn wir so ein Modell hätten. Nur, und ich glaube, da kommt auch so ein bisschen, ja, vielleicht das Neue an der Kultur rein. Die Idee war da, das Modell zu machen. Und dann war aber die nächste Frage, wie kriegen wir das irgendwie auf die Straße? Und da haben wir dann eigentlich sofort, als wir das Thema hier in Berlin angegangen sind, ja, zu so den Best Practices eigentlich aus dem Unternehmertum gegriffen, was ja auch so ein bisschen das Ziel hier so der Organisation ist. Und zwar das schon sehr userzentrisch auch entwickelt.
Und jetzt hast du eben ja eigentlich selber gesagt, ihr setzt selber keine Preise, sondern an der Front gibt es die Heizungsinstallateure. Und jetzt kommt ihr aber mit der Idee um die Ecke zu sagen, okay, jetzt vermieten wir die Dinger. Ist vermieten eigentlich richtig gesagt? Muss man die hinterher wieder zurückgeben?
Gibt es drei Möglichkeiten. Du kannst potenziell auch übernehmen, kannst auch den Vertrag verlängern oder du kannst die Anlage auch zurückgeben. Vermieten ist nicht ganz korrekt, weil wir ja nicht nur die Heizanlage bereitstellen, sondern auch andere Services bereitstellen. Aber da wird es dann natürlich sehr technisch. Man kann durchaus vermieten sagen, ja.
Gut, dann habe ich schon mal die Nomenklatur richtig. Mhm. Aber jetzt kommt ihr um die Ecke und sagt, jetzt machen wir ein Mietmodell, während eigentlich der Vertrieb bei euch quasi ausgelagert ist. Habt ihr da nicht einen Konflikt gehabt?
Ja, auf jeden Fall. Also da sprichst du eigentlich schon so ein bisschen die Kernthematik an. Ja, was hast du ja auch eingangs gesagt, was für ein Thema haben wir hier? Wir haben ja so ein bisschen Transformation des Kerngeschäftsmodells und da hast du natürlich ganz klar irgendwo auch Kannibalisierungsgefahren. Und der Grund auch, warum das Thema vielleicht schon ein paar Jahre im Unternehmen auch so umhergeisterte, waren auch vielfach ja vielleicht Befürchtungen von Stakeholdern und dann vielleicht auch so ein bisschen dadurch der Mangel an Mut, das mal wirklich anzugehen.
Es gibt ein schönes Beispiel, das erzählt der Rupert Bottmeier immer, der ja so Innovationsentwicklung macht. Der startet bei uns demnächst auch ein Podcast-Format, so ganz cool. Ich glaube, damit habe ich dich schon mal penetriert in unserem Vorbereitungsgespräch mit den Matratzen, oder?
Nee.
Okay, dann erzähle ich das jetzt sozusagen auch für dich neu. Ja. Und der hat zwar mal diese Geschichte erzählt, ein Schweizer Unternehmen, das Matratzen hergestellt hat. So, und wie es in der Schweiz ist, die Löhne sind hoch, die Ansprüche an die Qualität sind hoch, die Matratzen waren also sehr, sehr teuer. So, und man hat halt irgendwie zu wenige verkauft und hat sich überlegt, was kann man tun. So, und dann hat dieses Matratzenunternehmen einen Top-Manager aus der Autoindustrie abgeworben, der auf Leasingmodelle spezialisiert war. Ich weiß gar nicht, ob das schon damals die Absicht war oder ob es Zufall war, aber die Geschichte war im Prinzip, der kam aus der Autoindustrie und hat ihn, glaube ich, eher genommen, weil er wie du sozusagen diese Absatzfinanzierung sozusagen kannte. Er war gewohnt, hochwertige, teure Produkte zu verkaufen. So, und es ist so, eine Matratze hält in so einem Hotel roundabout 10 Jahre und Hotels sind halt so die Hauptabnehmer, da macht es Spaß, ne? Wenn du irgendwie 150 Matratzen auf einen Schlag verkaufst oder 550 oder und so weiter und so fort. So. Und was der gemacht hat, ist, der hat im Prinzip das Gleiche getan wie ihr. Der hat gesagt, wir verkaufen diese Matratze nicht mehr, sondern wir vermieten sie. Mhm. Was war der Vorteil? Nummer eins, die Anschaffungskosten für das Hotel vorneweg natürlich viel, viel kleiner, weil du musst nicht 550 mal irgendwie, weiß ich nicht, 1.500 Euro zahlen. Und sie haben sozusagen so eine langfristige Komponente reingebracht, dass du quasi sozusagen flexibel bist. So. Und der Effekt war, also nach 3 Jahren ist quasi so eine Matratze sozusagen refinanziert. Also du musst die eigentlich 3 Jahre, war natürlich die Angst, mieten die das Scheißteil 3 Jahre lang oder nicht? Und der Effekt war, sie mieten sie halt deutlich, deutlich länger. Das heißt, wenn die wirklich 10 Jahre darin liegen, haben sie also ihren Umsatz verdreifacht im Vergleich zu sich verkauft. So ein super geiles Beispiel eigentlich, wie man sozusagen dieses Modell auf den Kopf gestellt hat. Hat das bei euch ähnlich gut funktioniert? Also habt ihr auch so einen Boost gemerkt, dass ihr da ein völlig neues Sphären taucht, dass das irgendwie ganz anders von den Dynamiken läuft? Oder ist das gar nicht so revolutionär, wie das jetzt in so einem Vortragbeispiel immer klingt?
Man muss sagen, das Modell wird seit 2 Jahren entwickelt. Wir sind im Grunde seit Anfang diesen Jahres so deutschlandweit marktreif und sind eigentlich immer noch im Deutschland-Rollout. Also jetzt gerade den letzten Winkel, so es fehlen, glaube ich, noch 2, 3 Regionen und dann sind wir in ganz Deutschland flächendeckend verfügbar. Das heißt, so im Big Picture sind wir eigentlich noch ein sehr junges Modell. Das heißt, ich kann jetzt nicht sagen, dass wir bisher so revolutionäre Effekte wirklich merken konnten. Dafür sind wir einfach auch noch zu jung und dafür ist auch dieser Heizungsmarkt ein bisschen zu langsam drehend. Was man aber merkt, ist, dass du in vielen Einzelsituationen mit dem Modell schon einen starken Wettbewerbsvorteil hast, weil wir sind eben in diesem zweistufigen Modell. Das bedeutet, der Installateur, unser traditioneller Kunde, verkauft auch diese neue Dienstleistung. Und oft, wenn der in Preiskampf irgendwie geht mit einem Wettbewerber, kann der natürlich unser Modell aus dem Hut zaubern und hat dann irgendwie einen klaren Preisvorteil dem Endkunden gegenüber. Und grundsätzlich ist es natürlich so, bei so einem Modell, bei dem es auch mehrere Dienstleistungen gibt, die gebündelt sind, bedeutet also, wie gesagt, wir haben ja nicht nur die Finanzierung und das Leasing, sondern auch noch weitere Dienstleistungen, die in dem Vertrag gleichzeitig mitgeliefert werden, da ist natürlich der Kundenwert auch höher. Das heißt also, dieser Effekt, den du beschrieben hast, den merken wir schon auch. Und dann ist halt immer die Frage, okay, ja, wenn der Kunde jetzt mehr zahlt, ja, das ist ja in der Marktwirtschaft nicht erstmal intuitiv, dass er dann auch bereit ist, das zu machen. Und da muss man halt sehen, der Mehrwert unseres Modells ist eindeutig groß genug, dass die Kunden da auch eine höhere Zahlungsbereitschaft haben. Das sehen wir also schon. Also die 2 Effekte, einerseits dieser Vertriebsaspekt und andererseits eben, dass du einen höheren Kundenwert auch realisierst, weil du dem Kunden auch einen höheren Mehrwert schaffst, das beobachten wir auf jeden Fall.
Vielleicht gehen wir noch mal ins Detail ein bisschen. Also wir haben ja gemerkt, ich muss ja auch mal Fragen stellen, wie heißt das korrekt? Was sind eigentlich die genauen Services? Also was ist das konkrete Angebot, was ihr, also wenn man das ganze Bouquet mal aufmacht?
Genau, der Viessmann Wärme beinhaltet 3 Dienstleistungsversprechen. Das eine ist die Bereitstellung einer neuen Viessmann-Heizung plus aller zugehörigen Komponenten, die notwendig sind, um deine Hütte im Grunde zu wärmen. Das ist so der Finanzierungsaspekt. Das zweite ist für diese gesamte Anlage eine Betriebsgarantie und zwar für die gesamten Vertragslaufzeit auch. Also eine sehr weit gefasste Garantie, also deutlich weiter als das, was man sonst erhält. Die auch bedeutet, ja, Stichwort irgendwie rundum sorglos, dass wir uns um alle Probleme, die potenziell sich irgendwie mit der, ja, aus dem Betrieb einer Heizanlage ergeben, dass wir uns darum kümmern. Und der dritte Dienstleistungsbestandteil, der aber optional ist, ist Energielieferung. Das heißt also, wenn du willst, liefern wir dir auch noch die gesamten 10 Jahre dein Gas mit, was du halt brauchst, um in der Anlage Wärme zu erzeugen.
Okay. Was hast du vorgefunden, als du ins Unternehmen kamst und wie ist vielleicht jetzt der Status quo?
Viessmann Wärme, damals noch, du hast den Begriff sogar schon erwähnt, Heating as a Service, war so der interne Projektname, der ja irgendwie auch das ganz gut beschreibt, worum es hier geht. Das war damals im Grunde mehrere PowerPoint-Präsentationen, da gab es dann schon 1, 2 Leute, die mal so Teilzeit auf dem Thema gearbeitet hatten. Und aber sozusagen noch überhaupt keine Schritte im Markt gegangen, noch keine irgendwie Validierung. Und die PowerPoints habe ich rübergeschickt bekommen und dann wurde gesagt, ja Tommy, mach mal hier Heating as a Service, so ein bisschen auf der leeren Leinwand.
Ihr Lieben, an dieser Stelle möchte ich gerne einen Tipp loswerden für alle Gründer unter euch, aber auch für alle Investoren bzw. deren Portfoliounternehmen. Wenn ihr euch in Sachen Wachstumsmanagement und Wachstumsfinanzierung gezielt voranbringen möchtet und die nächsten Schritte und Optionen planen wollt, gibt es ein spezielles Trainingsprogramm, das euch dabei hilft. Und zwar das Executive Trainingsprogramm vom Deutsche Börse Venture Network. In 6 Modulen erwarten euch starke Dozenten und Experten, die euch auf die nächste Wachstumsphase vorbereiten, zum Beispiel von der Harvard Business School und der TU München oder auch C-Level-Peers aus sehr erfolgreichen ehemaligen Startups wie Get Your Guide oder Credit Shelf und namhafte Investoren wie Acton, Lakestar oder Allianz Global Investors. Was könnt ihr da konkret lernen? Zum Beispiel, wie ihr eure Erfolgsstory erfolgreich vor Investoren pitcht. Ihr erhaltet theoretische und praktische Impulse zu Strategie und Management in Phasen schnellen Wachstums. Und für die Fortgeschritteneren unter euch, setzt euch mit der Exit-Perspektive Kapitalmarkt auseinander. Das Curriculum ist hochgradig praxisnah und geht auf die individuellen Herausforderungen der einzelnen Teilnehmer und ihrer Businesses ein, also wirklich hands-on. Und das alles in einem exklusiven, geschützten Rahmen für vertraulichen Austausch und das Bearbeiten von konkreten Herausforderungen, die euch gerade beschäftigen. Ihr findet alle Details unter executive-trainings.com, ist auch nochmal in den Shownotes verlinkt und vielleicht auch noch ein kurzer Satz zum Deutsche Börse Venture Network. Das Netzwerk dient als One-Stop-Shop für Startup-Finanzierungen von Venture Capital über Fremdfinanzierung bis zum Kapitalmarkt. Also ist es im Kern im Prinzip eine Community für gezieltes Matchmaking zwischen Startups und Investoren. Das findet ihr unter venture-network.com und genauso wie die Trainings, wie gesagt, zu finden unter executive-trainings.com, findet ihr alles in den Shownotes und auf unserer Sponsoren Seite unter digitalkompakt.de/Sponsoren.
Und bin zu Installateuren gefahren, habe mir angehört, wie die das sehen könnten, bin zu potenziellen Endkunden gefahren, habe mir das mal angehört, wie die das finden könnten und was vielleicht für diese wichtig wäre und dann sehr schnell, also im Grunde 3 Monate später, habe ich mal so einen ersten Vertrag verkauft, um zu sehen, ja, funktioniert das überhaupt und interessiert sich überhaupt jemand dafür? Also wirklich irgendwie, wie du auch, wenn du sagst, ja, ich gründe jetzt ein Startup, wie du da auch vorgehst, genauso habe ich es dann eben auch gemacht.
Okay, aber jetzt ist ja so im Startup-Vorgehen eigentlich der klassische Weg, so ein MVP bauen, und du hast schon nach 3 Monaten gleich einen ganzen Vertrag verscheuert. War schon so viel Infrastruktur da, dass du das machen konntest, oder wäre nicht sonst eher angesagt gewesen, mal auf Papier was zu scribbeln und dann zu gucken?
Ja, also das ist ja immer, was ist eigentlich ein MVP? Ja, das ist ja immer so die Frage. Ja, und da gehen ja immer ein bisschen, auch wenn du ein Team hast innerhalb des Teams, ja, je nachdem, was du für ein Background hast, die Meinung auseinander. Und ich habe halt gesagt, wenn ich herausfinden will, ob Leute im Grunde ja sich für das Produkt interessieren, muss ich denen eigentlich auch das Produkt schon verkaufen und im Grunde sozusagen denen das Gefühl geben, dass sie hier schon die richtige Dienstleistung auch erwerben. Und also das war für uns schon das MVP, dass ich halt gesagt habe, ja, hier, das ist der Endkundenvertrag, und der Endkunde hat wirklich das Gefühl, der kauft hier eigentlich eine fertige Dienstleistung.
Gut, und wie waren die Marktreaktionen?
Ja, wirklich durchweg positiv. Ich war ja komplett branchenfremd, ja, und auch ja diese ganze Thematik, ja, zweistufiges Vertriebsmodell, Industrie, gewachsene Strukturen, was sind auch überhaupt die Kannibalisierungsgefahren? Da war ich natürlich völlig unbelegt. Das war vielleicht auch ein bisschen der Vorteil, da konnte ich so mit der Naivität quasi reinstarten. Und ich habe dann schon immer gehört, ja, im Topmanagement und auch gerade im Vertrieb gab es eben viele von diesen Kannibalisierungsbefürchtungen. Und das habe ich im Markt dann gar nicht festgestellt. Das lag auch daran, wie wir das Produkt designt haben, dass wir eben also da den Installateur, den klassischen Kunden, auch sehr eng eingebunden haben und das auch so designt haben, dass dem im Grunde nichts genommen wird. Dadurch haben wir eigentlich von Tag 1 extrem positives Marktfeedback erhalten, tatsächlich.
Ja, ich meine, es ist ja immer so, man denkt immer, das eine würde das andere sozusagen obsolet machen oder dass da nicht mehr gekauft wird. Aber wenn man ganz ehrlich ist, so stelle ich es mir vor, muss ich mal sagen, ob das wirklich so ist. Unterm Strich kriegst du wahrscheinlich Kunden, die so eine Heizung vielleicht nicht bei euch gekauft hätten, weil sie ihnen sozusagen ein zu hohes Anfangsinvestment bedeutet hätte, die du jetzt als Kunden hast. Also hast du eigentlich eher einen Kunden gewonnen und gar nicht einen aus deiner anderen Backe sozusagen verloren, oder?
Genau, also in Bezug auf die Endkunden gewinnst du eigentlich nur, und das war auch allen klar. Die große Befürchtung war, was passiert eben mit unserem ersten Kunden, also unserem Primärkunden, dem Installateur. Denn traditionell, der Kundenstamm der Installateure ist extrem fragmentiert. Das heißt, der individuelle Installateur hat eine sehr schwache Verhandlungsmacht. Das bedeutet, Installateure haben immer sehr viel Angst, dass so ein Konzern mit eigentlich sehr starken Verhandlungsmacht ihnen irgendwie das Wasser abgräbt. Und das Wasser heißt im Kern eigentlich die Marge, dadurch, dass er vielleicht an dem zweistufigen Vertriebsmodell vorbei diese Endkundenbeziehung erobert und einfach auf die Installateure, dann auf die traditionellen Kunden Druck ausübt. Und mit dem Modell ist es nun mal so, wir schließen mit dem Endkunden einen Vertrag ab über 10 Jahre, und das ist so das Novum. Bisher hat Fissmann eigentlich mit Endkunden überhaupt keine Geschäfte gemacht. Also hier und da vielleicht schon, aber tendenziell keine Geschäfte mit Endkunden. Und das war eigentlich der Schritt. So. Und da war natürlich die Befürchtung, wie reagiert jetzt der Installateur? Die Installateure sind auch in Verbänden organisiert. Das heißt, sie können sich da schon irgendwie bündeln und haben da schon vielleicht das ein oder andere Druckmittel. Und die Befürchtung war also, wie reagiert der Installateur? Kauft dann keine Fissmann-Produkte, wenn ich ihm jetzt hier die Endkundenbeziehung wegnehme? Und dadurch, dass wir glaubhaft machen können und das Produkt auch so designt ist, dass der Installateur die Endkundenbeziehung behält, hat sich das nicht bewahrheitet. Also der Installateur geht da bei dem Modell schon mit.
Aber trotzdem verändert sich ja auch für ihn die Dynamik. Also bisher ist der vielleicht losgegangen. Ich weiß jetzt nicht, was die typische Marge an so einer Heizung ist, aber lass mal sagen, der hat dem so ein Modul verkauft, eingebaut mit Montage. Dann hat er da irgendwie einen signifikanten 4-stelligen Betrag vielleicht. Zack, on the fly, fertig. Und jetzt kommt dieser 4-stellige Betrag, der ist vielleicht ein 5-stelliger Betrag mittlerweile, aber verteilt sich irgendwie auf 10 Jahre. So, das verändert ja für ihn auch seine ganze Kalkulation. War das nicht ein Problem?
Wenn wir das so machen würden, wäre das auf jeden Fall ein Problem, und deswegen machen wir das anders. Nämlich, ökonomisch ändert sich beim Installateur gar nichts. Das heißt also, der Installateur hat freie Margengestaltung, und das Einzige, was sich für den ändert, ist, und da wird es so ein bisschen unintuitiv, anstatt des Endkunden kauft Fissmann die Heizung zum Endkundenpreis vom Installateur zurück. Das ist sozusagen die Drehung, die wir machen, um das zweistufige Vertriebsmodell nicht anzutasten. Und dadurch ändert sich beim Installateur eigentlich gar nichts. Der erhält sofort seine Marge, hat freie Margengestaltung, und wir akzeptieren eben auch die Endkundenpreise, die der Installateur setzt, und legen das dann über die 10 Jahre um auf den Endkunden.
Crazy. Also eigentlich kauft der Installateur bei euch eine Heizung. Mhm. Ihr kauft sie wieder zurück und verkauft sie in Raten an den Nutzer. Mhm. Für ein Modell her ist es konsequent. Es verschiebt natürlich sozusagen den Working Capital Aufwand zu euch, ne? Also ihr müsst sozusagen erstmal ein hohes Anfangsinvest machen, was nach hinten raus mehr Umsatz schiebt. Richtig?
Völlig korrekt.
Darfst du sagen, nach wie vielen Jahren sich das für euch rentiert, wenn ihr das nach Mietmodell macht?
Genau, also erstmal muss man sagen, wir können diese Anlagen auch refinanzieren. Ja, Fissmann Hausbanken gibt es dann Modelle, dass wir die also selber auch dann gar nicht mehr auf der Bilanz haben. Und ja, zweitens ist dadurch, bist du eigentlich mit dem Modell relativ schnell break-even. Also man ist echt ein bisschen überrascht, weil dadurch, dass wir finanzieren, sind die Kapitalkosten für uns auch OPEX. Also wir zahlen da eben irgendwie eine Kapitaldienst, so eine Annuität irgendwie mit Zinsen. Und du bist dann eigentlich recht schnell auch in einem Bereich, wo du Geld verdienst.
Bringt das mir noch Steuervorteile?
Nee, eigentlich nicht. Bringt eigentlich keine Steuervorteile, nein.
Gut, okay, also wir fassen nochmal zusammen. Ihr seid hingegangen, habt gesagt, ihr wollt den Markt mit einem weiteren Modell beglücken, indem ihr sozusagen auch auf die Individualität des Kunden eingeht. Man kann das ganze Zeug jetzt auch mieten und damit ihr aber euren zweistufigen Prozess mit quasi euren eigentlichen Käufern, den Heizungsmonteuren, nicht gefährdet, verkauft ihr denen eine Heizung, die ihr wieder zurückverkauft und sie dann aber sozusagen installieren lässt bei Kunden, die mit euch eine Beziehung haben. So, da genau. Muss man ja jetzt erstmal so ein bisschen geistig durchschnaufen. Also es ist natürlich sehr konsequent, wenn man eure, wie soll man sagen, eure Firmen-DNA betrachtet. Jetzt frage ich mich aber so ein Stück weit, wenn da jetzt so ein junger Mann kommt, ja, also ich stelle mir vor, Tommy läuft hier irgendwie durch die Büroräume, durch die Gänge und dann in Allendorf, vielleicht auch mal in die Fabrikhallen, erzählt das. Hat man da nicht, du hast ja auch selber schon angerissen, Kannibalisierungsängste, Risikoaversion, also Veränderung ist ja gerade, wenn ich in einem gewachsenen Unternehmen bin, immer so ein bisschen so ein Faktor. Was ist dir da begegnet?
Total, ja, also sehr viel. Ich würde sogar sagen, letztes Jahr, als es eigentlich hauptsächlich um die Produktentwicklung ging und ja, du hast auch schon gesagt, es ist ja ein sehr kerngeschäftsnahes Modell, das heißt auch ein signifikanter Anteil der Wertschöpfung findet auch in Allendorf statt tatsächlich. Letztes Jahr habe ich extrem viel meiner Arbeitszeit mit Stakeholder-Management verbracht, das gehört nun mal dazu, weil genau, also die Grundfrage, die sich jemand stellt, der ja vielleicht ja auch schon viele Jahre da im Vertrieb ist oder irgendwie im Konzern ist und der Konzern hat damit sehr viel Geld verdient. Ja, wenn ich jetzt mit so einem Modell an den Markt gehe und das wird nicht gut angenommen, torpediere ich potenziell ja schon eben mein Kerngeschäft. Weil also das Modell, das so also ein bisschen komplex ist, hat man sich halt mal ausgedacht. Aber die Frage, dass man sich das so ausgedacht hat, heißt ja noch lange nicht, dass es eben auch so akzeptiert wird. Und dementsprechend sind da mir natürlich ja 2017 und auch letztes Jahr schon sehr viele Bedenken begegnet. Und das ist dann dementsprechend auch, ja, muss man schon viele Runden drehen, bis irgendwie alle Leute auch ja so überzeugt davon sind, dass das vielleicht der richtige Weg ist.
Jetzt kommen wir zum Kasus Knaxus. Alle, die jetzt zuhören und sowas auch machen wollen, wie machst du das? Wie löst du diese Bedenken auf?
Du hast natürlich immer mehrere Faktoren. Wir haben ja initial das schon so ein bisschen gesprochen. Ja, das Grundthema ist ja so ein bisschen das Motiv, vielleicht Risikoaversion. Und die Frage ist, wie brichst du das auf? Ich glaube, einerseits machst du das schon mit Personal. Also, dass du halt Leute hast, die, ja, also ich habe selber ein bisschen unternehmerischen Hintergrund, ja, und bin sozusagen auch gewöhnt, persönlich Risiken einzugehen und auch, ja, einfach mal was zu versuchen. Und du brauchst halt Leute, die diese Bereitschaft auch haben und die vielleicht auch gut damit umgehen können. Die du vielleicht traditionell in einem Konzern, wo halt viel Risikoaversion ist, ist halt Leute, die sind vielleicht so ein bisschen am anderen Spektrum, ja, wenn es um Risk-Taking geht. Also einerseits vielleicht Personal und andererseits, ja, muss man eben auch sagen, der Konzern und die Strukturen bieten auch so viele Wettbewerbsvorteile, also so ein Modell jetzt so schnell zu implementieren zu können, wie wir das machen. Und wenn du jetzt von außen reinkommst, oft siehst du ja so ja, den Effekt, ja, irgendeiner kommt von außen und denkt, ja, ich mach's jetzt mal besser und ich zeig's jetzt mal allen. Das funktioniert natürlich nicht, weil dann rufst du natürlich irgendwie Abwehrreaktionen hervor. Also du brauchst schon irgendwie auch das Fingerspitzengefühl, einerseits zu sehen, okay, so ein Konzern hat auch extrem viele Vorteile, ja, die Reichweite, die gewachsenen Strukturen, dadurch auch die, ja, die Schnelligkeit, mit der du skalieren kannst. Und andererseits, ja, du musst halt natürlich irgendwie die Befürchtung der Leute anhören, musst auch verstehen, warum haben die eigentlich die Meinung, die sie haben. Und dann dauert es natürlich auch eine Weile, bis so Vertrauen aufgebaut ist, ja, zu dem Personal. Also da hast du vielleicht mal das dritte und das vierte Meeting und denkst dir vielleicht, ja, okay, eigentlich haben wir das alles schon letzte Woche besprochen. Und dann geht es vielleicht gar nicht so sehr um die Inhalte, als darum, ja, irgendwie Vertrauen aufzubauen und das Gefühl zu geben, okay, wir versuchen jetzt hier was Neues, aber eigentlich haben wir auch alles im Griff und ich bin irgendwie auch jemand, wo du, ja, mit dem man halt arbeiten kann sozusagen.
Okay, also man braucht viel Empathie, man muss sozusagen Kommunikation gehen. Was ich aber raushöre, wenn du sagst, das ist manchmal auch so ein Personalthema, du brauchst unterm Strich wahrscheinlich einfach Rückendeckung von oben, oder?
Klar, also das macht es natürlich deutlich einfacher oder ist vielleicht, sagen, man kann auch anders sagen, die Grundvoraussetzung ist natürlich bei Fissmann bekanntermaßen das Projekt, an dem ich arbeite und ich glaube auch, dass ich bei Fissmann bin, fällt natürlich auch genau in die Zeit und in den Kontext, dass wir da von ganz oben diesen Rückenwind haben und auch da das Bedürfnis da ist, ja, diese Art von Transformationscases einfach auch durchzuziehen, klar.
Gut, okay, also nochmal kurz zusammengefasst, Kommunikation, Empathie, das richtige Risiko, offensiv oder affine Personal, Rückendeckung von oben. Wie habt ihr es rein organisatorisch aufgegangen? Bist du sozusagen so eine separate Unit, ja, so Greenfield-mäßig, eine eigene GmbH oder so, die nebenbei läuft? Oder ist es richtig im Betrieb aufgegangen? Wie habt ihr das gemacht?
Ihr Lieben, heute möchte ich euch einen echten Alleskönner vorstellen. Und zwar hat unser Partner A1 Digital ein ganz tolles Produkt für euch, nämlich Soho One. Soho schreibt man Z-O-H-O und Soho bietet euch eine Vielzahl webbasierter Geschäftstools und Informationstechnologielösungen. Und besonders interessant ist dabei das neueste Produkt von Soho, nämlich Soho One. Jetzt fragt ihr euch, okay, was genau ist das? Das müsst ihr euch so vorstellen, es sind mehr als 40 Anwendungen in einer App vereint, die euch so ermöglichen, das perfekte Zusammenspiel des gesamten Unternehmens zu unterstützen. Von was sprechen wir da? Sowas wie Kundenmanagement und Support, sprich CRM, Verkauf und Marketing, Finanzen, Personalmanagement, Zusammenarbeit und Kommunikation, Reporting und vieles mehr. Mit Soho One könnt ihr also ganz flexibel entscheiden, welche Funktionen ihr benötigt und welche nicht. Wenn sich eure Anforderungen im Unternehmen ändern, ändert sich Soho One mit euch und ist ohne Aufwand total einfach erweiterbar. Das bedeutet im Klartext: keine Integrationsschwierigkeiten durch unterschiedliche Systeme, keine Zusatzkosten und Bindungen durch weitere Verträge, keine unterschiedlichen Accounts, User und Passwörter, keine Doppelarbeiten, auch nicht miteinander verbundene Systeme. Wenn ihr das jetzt auch mal ausprobieren wollt, dann geht auf A1, wirklich geschrieben als 1, a1.digital/soho und wenn ihr dort den Code Podcast eingebt, bekommt ihr ein richtig tolles Remote-Package, wo euch Soho an die Hand nimmt, den ganzen Start zu erleichtern. Ich schreibe das natürlich unten unter diesem Podcast in die Shownotes und auf unsere Sponsorenseite unter digitalkompakt.de/sponsoren, damit ihr das leichter finden und euch merken könnt. Und schaut euch das wirklich mal an. So ein Alleskönnen an der Firma zu haben, der flexibel mit euch mitwächst, ist was sehr, sehr Spannendes, finde ich. Soho One könnte für euch ja auch spannend sein.
Also das spiegelt sich ja schon ein bisschen in der Geografie wieder. Ja, wir sitzen hier in Berlin und nicht eben in Allendorf im Headquarter. Das heißt, wir sind räumlich schon mal getrennt. Und ja, anfangs war ich so in dem Kontext vom Venture Development. Meine Jobbezeichnung am Anfang war auch Venture Architect. Das heißt also, da hast du schon begrifflich irgendwie so, schwingt so mit, okay, an was wir arbeiten, ist im Grunde ein Startup. Ja, der Begriff Startup ist ja Quatsch, weil es ein BizDev-Projekt irgendwie im Konzern ist. Aber von Anfang an war schon so das Bedürfnis, okay, wir separieren das so ein bisschen vom Kerngeschäft. Wir geben da sehr viel Freiheiten, auch Entscheidungsfreiheiten im Einzelprojekt. Und wir haben dann sehr schnell auch eine GmbH, schon 2017 ausgegründet, eine eigene GmbH mit dem Team hier in Berlin, die an der Thematik arbeiten und da extrem frei auch in der Strategiefassung sind. Das heißt also, ja, wirklich so ein bisschen losgelöst mit den entsprechenden Freiheiten auch. Also genau so haben wir es aufgesetzt.
Und an wen reportet ihr?
Ja, wir haben so ein bisschen zwei Reporting-Linien. Die erste Reporting-Linie ist an den Florian Resach, der Chef hier von der Digitalabteilung und VCO in Berlin. Und die zweite Reporting-Linie, das ist, hat auch so ein bisschen Startup-mäßig aufgesetzt. Wir haben so eine Art Board, also es ist eigentlich ein Steering-Committee, wo wir quartalsweise an Manager aus dem Top-Management und aus dem höheren Management in Allendorf reporten.
Okay, jetzt fragt man sich natürlich, wenn du sagst, du bist ein unternehmerischer Typ, du bist eigentlich derjenige, der sonst in eine Bütt geht und richtige Startups, also wirklich Startups gründet und nicht mit dem Schutzdach des Corporates. Was animiert und motiviert jemanden wie dich, das bei einem Strategen, würden wir ja sonst als Startups eher sagen, also bei einem Unternehmen zu tun, einen Mittelständler? Warum macht man das, wenn man wie du eigentlich Unternehmer ist?
Also es gibt echt eine ganze Reihe von Gründen. Ja, erstens ist, als ich habe Master in BWL, ja, bin aus dem Studium rausgegangen, wusste, ich will unbedingt in die Startup-Welt rein. Erster Job bei Daily Deal, hier so in die Berliner Startup-Szene eingetaucht. Ja, und ich hätte mir eigentlich nicht so träumen lassen oder überhaupt war auch überhaupt nicht mein Plan, so in den deutschen Mittelstand zu gehen, weil du da ja ein ganz anderes irgendwie Karriereprofil einschlägst direkt. Und trotzdem ist ja irgendwie als Deutscher wächst ja auf, das saugst ja so ein bisschen mit der Muttermilch auf. Der deutsche Mittelstand, das ist so der, ja, der Stolz des Deutschen und so der Motor der Wirtschaft. Und das ist ja schon extrem interessant. Und das war natürlich so die Chance, die sich mir eröffnet hat, was Startup-mäßig ist, also irgendwie schon eine unternehmerische Tätigkeit in so einem Umfeld zu machen, wo ich so einen extrem spannenden produzierenden Konzern aus dem deutschen Mittelstand von innen kennenlerne. Also es ist wirklich einfach Lebenserfahrung und auch professionell, so was ich dadurch lerne. Du lernst natürlich in so einem Konzern schon extrem viel, weil natürlich da war auch wahnsinnig gute Leute im Kerngeschäft sind, keine Frage. Und das Zweite ist natürlich, ja, ich glaube, wenn du Startup-Gründer wirst, so das Materielle, ja, also, ja, ich mache jetzt irgendwie so einen skalierenden Case und dann mache ich einen riesen Exit und bin Millionär in 5 Jahren oder so, das ist natürlich so die eine Seite der Medaille, aber ich glaube, bei den meisten Unternehmern findest du ja, dass das nicht das Einzige bei weitem ist und bei vielen vielleicht auch gar nicht das Wichtigste, sondern was einfach extrem spannend ist, und das gilt auch einfach für mich, irgendwie an einem Thema zu arbeiten, sich selbst Herausforderungen zu stellen, vielleicht auch damit zu wachsen. Und das ist natürlich hier ein Fall, wo man gerade in so einem Kerngeschäft irgendwie tätig ist und das auch transformiert. Das ist natürlich auch mit vielen sehr, sehr spannenden Herausforderungen verbunden und auch mit einer sehr steilen Lernkurve über so einen Markt, ja, über so gewachsene Strukturen, über auch einen Markt, der ja auch gesellschaftliche Relevanz hat. Ja. Stichwort irgendwie CO2-Ausstoß findet in Deutschland zum Mega-Anteil im Bereich irgendwie Gebäudeheizung statt. Das ist also einfach an sich schon ein spannender Markt.
Gut, also jeder Mittelständler, der gerade zuhört und sich fragt, wie er das Personal dafür rekrutiert hat, jetzt gelernt, man muss die Mission klar machen. Das ist sozusagen doch attraktiv, die Lernkurve aufzeigen, das Personal an die Front schicken, dass man sozusagen auch mal mitkriegt, wie man arbeitet. Jetzt soll man natürlich aber auch noch wissen, wie ist man da incentiviert als quasi Gründer? Also hast du irgendwie einen Corporate-Gehalt oder hast du irgendwie eher ein normales Gehalt und dafür einen attraktiven Kickback, wenn Umsatzziele kommen? Weil normalerweise würdest du so eine Firma ja bauen, hättest Anteile und verscheuerst du vielleicht. Wobei ich das meinen Leuten auch mal aberziehen möchte. Man baut keine Firma, um sie zu verkaufen. Das finde ich eigentlich ganz schön undurch.
Genau, das ist wie Berliner so ein bisschen, wo Berlin herkommt, ne? Die Gründerszene, ich glaube, das wandelt sich auch gerade, aber so diese unnachhaltige Geschäftsmodellsuche. Nee, genau, wie persönlich, ja, ich habe schon ein gutes Corporate-Gehalt, also in so einer Struktur, vielleicht auch gerade bei so einem familiengeführten Mittelständler, ist es natürlich relativ komplex, so eine irgendwie eine ja, Startup-ähnliche Beteiligung zu machen. Ich bin aber eben incentiviert auch über einen Bonus.
Gut. Was braucht man für Disziplin? Also du bist jetzt losgeritten, hast deinen ersten Vertrag verkauft. Das war quasi dein MVP. Auf was für Ressourcen hast du in der Firma zurückgegriffen? Waren das Entwickler? Waren das irgendwie Leute aus dem Hardware-Bereich? War das Vertrieb? An wen wendest du dich da?
Also unser Modell, ja, ist irgendwie ein klares Vertriebsmodell. Wir verkaufen das über Installateure. Das heißt, mein Zugang zum Markt ist über den Vertrieb Deutschland. Das heißt, erster Ansprechpartner, Vertrieb im Konzern. Und dann aber, ja, neue GmbH haben wir gegründet. Das heißt, irgendwie musst du ja auch alle Funktionen, die in so einem Unternehmen nun mal vorhanden sein müssen, irgendwie auch abdecken. Und da dürfen und ja, können wir auch sehr weit gegriffen auf Konzernressourcen zugreifen. Das betrifft die ganze Thematik irgendwie ja, kaufmännische Strukturen, also Abrechnung, Buchhaltung, Personalmanagement etc. Das betrifft auch das Thema Recruiting, können wir auf Konzernstrukturen zurückgreifen. Das betrifft das Thema Finanzierung, was so für das Thema, ja, du hast ja auch direkt schon angesprochen, Thema Working Capital oder so Upfront-Finanzierung, ist eigentlich das Megathema für das Modell, um das auch zum Fliegen zu bringen. Das heißt also, alle nötigen Wertschöpfungsschritte müssen wir zwar uns selber schon für das Modell aufbauen, können aber dafür schon auf Konzernressourcen zugreifen.
Na, ich möchte auch natürlich ein bisschen hinaus auf diese Inkubationsfrage, die man mal hat. Ja, also ihr inkubiert ja quasi, nur dass es nicht ein externes Startup wird, was man mit auf die Finanzierungssuche schickt, sondern quasi intern. Man hat ja dann ganz oft so dieses Thema, schaffe ich diese Bereiche, die du gerade gesagt hast, intern und vermiete sie? Und da hat man immer das sozusagen das Risiko, dass die natürlich wegdiffundieren, die Leute, weil die sehen, oh, geile Mission, voll der Drive. Ey Leute, ich will jetzt nicht mehr in der Zentrale hier das HR machen, ich will lieber hier mit Tommy an der Front sein, ja. Oder ist das wirklich so, dass ihr quasi repliziert? Also baut jede Firma dann bei euch, in deinem Fall auch du, quasi diese Einheiten separat auf? Mehr beziehen oder mehr aufbauen? Darauf läuft die Frage hinaus.
Ja, eine Mischung je nach Thematik. Also in Bereichen, also wie beispielsweise das Kaufmännische, da sind wir in so einer klassischen Konzernstruktur. Ja, Viessmann ist ja ein sehr großer Konzern mit über 400 Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das heißt also, wenn du da eine neue Konzerntochter gründest, viele dieser Unternehmen haben nun mal die Funktion gemeinsam und da kannst du dann auch drauf zurückgreifen. Da macht es dann auch keinen Sinn, das aufzubauen. Du hast ja enorme Skaleneffekte, wenn du das irgendwie zentralisiert verwaltest. Und andere Bereiche, die vielleicht auch gerade modellspezifisch sind, ja, Thema Customer Care, Thema irgendwie wie Dienstleistungstelefonvertrieb, also nicht jetzt der Vertrieb gegenüber dem Installateur, sondern der Vertrieb gegenüber dem Endkunden. Thema, ja, irgendwie Operations, die halt sehr eng mit dem Modell verwoben sind, das müssen wir uns schon alles selber aufbauen. Und da gibt es auch im Konzern keinen, der da irgendwie das Fachwissen hat, weil das einfach auch ein neues Modell ist.
Da habe ich auch drüber nachgedacht, wenn du so einen komplett neuen Bereich aufbaust, ob man dann gar nicht mal nur das Produkt entwickeln muss, sondern auch das Marketing und den Vertrieb komplett neu. Das wird wahrscheinlich ein großer Posten sein, oder?
Auf jeden Fall. Wir haben hier schon innerhalb von VCO starke Synergieeffekte, weil wir hier das Marketing in Berlin sitzen haben, die auch das gesamte Digitalmarketing eigentlich für die Gruppe machen. Aber das Marketing jetzt spezifisch für unser Produkt und wir geben jetzt auch im Vergleich zu anderen Abteilungen bei Viessmann relativ viel Geld für Marketing aus. Das mussten wir uns natürlich schon alles neu aufbauen und entsprechend dann, ja, also den Content und irgendwie die Kanäle und also die ganze Marketingstrategie ist echt, Strategie und auch Umsetzung ist schon Eigenbau. Und genau das Gleiche gilt auch für Endkundenvertrieb. Also das sind echt Themen, mit denen ich sehr viel Zeit verbringe und ja, auch ein großer Teil des Teams deutlich eingespannt ist.
Wie würdest du denn so deinen typischen Arbeitstag beschreiben oder so deinen Arbeitsmonat in Prozenten? Also wie viel Prozent verwendest du auf was?
Ja, ich bin immer noch sehr viel Stakeholder-Management. Ich würde sagen schon so 20-30%. Das bedeutet also, ich reise sehr viel. Ich bin viel in Allendorf. Ich bin aber auch viel in verschiedenen Regionen der Republik unterwegs. Jetzt gerade, wie gesagt, wir sind immer noch im Rollout. Letzte Woche war ich in Bayern, vorletzte Woche war ich in Ostdeutschland hier unterwegs.
Freut sich die Familie, ne?
Ja, ich bin ledig und Single, ja, deswegen ist das sozusagen, macht alles ein bisschen einfacher.
Bahncard 100, hier komme ich. Und dann,
ja, genau, so, genau, richtig. Ja, dann ist viel so, wir iterieren sehr viel auf Operations, noch im Tagesgeschäft. Das heißt, wir haben eigentlich die ganze Zeit operative Projekte am Laufen, sind auch immer wieder Feuer zu löschen. Ja, ist einfach eine neue Dienstleistung mit einem relativ hohen Komplexitätsgrad, wo wir auch neue ständig eigentlich uns auch versuchen zu verbessern. Und ja, also ganze Thema Operations nimmt sicher auch nochmal 30%. Und ja, dann, ja, wir sind jetzt im Team inklusive Freelancer knapp über 15 Leute. Das heißt, da kommen dann auch so die ersten Management-Thematiken.
So, liebe Hörer, für heute sind wir schon wieder am Ende unseres Podcasts angelangt. Wenn euch das Thema aber noch weiter interessiert, habt ihr die Möglichkeit, euch auf Patreon extra lange Podcasts von uns zu besorgen. Also quasi jeweils einen Director's Cut, der noch einmal 10-20% länger ist und dementsprechend mehr Inhalt bietet. Patreon schreibt sich wieder Patron, nur mit E dazwischen, also Patreon. Und unter patreon.com/dekompakt könnt ihr euch für monatlich ein paar Taler besagte extra lange Podcasts klicken. Dort ist dann übrigens auch keine Werbung enthalten, sondern diese wird ans Ende geschnitten und auch sonst kommt ihr in den Genuss unterschiedlicher Extra-Inhalte wie unser Recherchematerial, die Teilnahme an all unseren Gewinnspielen und. Uns freut es natürlich sehr, wenn wir euch für diese Bonusinhalte begeistern können. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören und auf bald.